Ja, guten Abend zusammen. Ich freue mich, dass ich hier sein kann, nach vielen Jahren wieder tatsächlich. Das heißt, nicht nach vielen Jahren erst wieder in Berlin, aber nach vielen Jahren in diesen Räumen. 8 oder 9 Jahre sind es her. 8 oder 9 Jahre näher am Ziel. So ist es. Und darum brauchen wir uns nicht zu grämen über Zeit, die verflossen ist, sondern wir freuen uns, dass wir dem Ziel, auf das wir zugehen, mit jedem Tag näher kommen. Ich habe das Thema so eingeteilt, wir folgen zur Hauptsache den Kapiteln 19 bis 21 im Buch der Offenbarung. Aber es wird nicht eine Auslegung dieser Kapitel sein, sondern ich werde aus jenen Kapiteln die Abschnitte behandeln, die kommende Herrlichkeit zum Inhalt haben. Wir beginnen mit einem Blick auf Christus, den Erlöser, ohne den die Herrlichkeit keine Herrlichkeit wäre. Und nachher, wenn wir als erstes bedenken, dass untrennbar verbunden mit unserer Verherrlichung, mit unserer vollkommenen Erlösung, ist auch die Befreiung der Schöpfung von allen Folgen der Sünde. Die Schöpfung wird befreit werden. Wir werden dazu Offenbarung 5, 11 bis 14 lesen. Dann werden wir sehen, Gott offenbart seine Herrlichkeit. Und zwar, indem er das Heil vollendet. In den Versen 1 bis 9 des Kapitels 19. Dann drittens, der Herr erscheint mit den Seinigen. Das heißt, wenn er geoffenbart wird in Herrlichkeit, werden auch wir, die Erlösten, mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Dann als viertes, der Herr herrscht mit den Seinigen. Wir können auch sagen, wir werden mit Christus herrschen. Kapitel 20, die Verse 4 bis 6. Nachher, fünftens, der neue Himmel und die neue Erde. Offenbarung 21, die Verse 1 bis 7. Und dann ein langer, der längste Abschnitt, die Herrlichkeit des himmlischen Jerusalem. 21,9 bis 22,5. Und das werden wir ziemlich gründlich miteinander behandeln. Die kommende Herrlichkeit. Seit die Menschen durch die Sünde das Leben, seit sie Gott selbst und damit alles verloren haben, haben Menschen Sehnsucht nach Wiederherstellung. Gott hat sich ein Volk erlöst und er hat sich diesem Volk geoffenbart. Ja, er offenbarte sich schon Abraham als der Gott der Herrlichkeit. Er erlöste sich das Volk, das lauter Nachkommen Abrahams sind, um sich unter diesem Volk zu offenbaren. Er offenbarte unter diesem Volk seine Herrlichkeit. Das steht in 2. Mose 40. Und dann begann er dieses Volk zu lehren, dass er es teilhaben lassen wolle an seiner Herrlichkeit. Und so ist seit Jahrtausenden im Volk Gottes diese Hoffnung, dieses Warten auf die Herrlichkeit. Wir wollen einige Stellen einfach dazu aufschlagen und miteinander lesen, die uns das bewusst machen. Es sind recht wenige Stellen. Im Alten Testament, es sind sehr viel mehr Stellen im Neuen Testament. Wir beginnen mit 2. Mose 28 mit dem Vers 2. 2. Mose 28, der Vers 2. Eine Anweisung zum Gottesdienst im erlösten Gottesvolk. Und da sagt Gott über die Kleider, die Gewänder der Priester, die ihm nahen sollten. Du sollst heilige Kleider für deinen Bruder Aaron machen zur Herrlichkeit und zum Schmuck. Und damit machte Gott schon deutlich an diesen Gewändern, dass er seinem Volk seine Herrlichkeit geben will. Und dass er es zu seiner Herrlichkeit berufen will. Das wird hier erst angedeutet, noch nicht offen gesagt. Dann eine Stelle aus einem der Propheten, Jesaja Kapitel 60, der Vers 1. Jesaja 60, Vers 1. Steh auf, leuchte, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Dann Jesaja 62, 2. Und die Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Hier wird also schon gesagt, dass das Volk Gottes Herrlichkeit haben wird. Noch eine Stelle aus dem Propheten Haggai. Haggai Kapitel 2, der Vers 9. Haggai 2, Vers 9. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste. Also Gott verheißt, dass er diesem Haus, in dem die aus Babylon zurückgekehrten Juden dem Herrn dienten, dass er in diesem Haus abermals seine Herrlichkeit offenbaren werde. Und so kommen wir zum Neuen Testament. Und schon in den Evangelien zeigt sich, dass diese Hoffnung der Herrlichkeit von Gott bestätigt wird. Und zwar gerade die Hoffnung, die schon im alttestamentlichen Gottesvolk bestand. Lukas Kapitel 9, Vers 31. Lukas Kapitel 9, Vers 31. Wir lesen die Verse 30 und 31. Siehe, zwei Männer unterredeten sich mit ihm. Das ist unser Herr auf dem Berg der Verklärung. Zwei Männer unterredeten sich mit ihm, welche Mose und Elia waren. Diese erschienen in Herrlichkeit. Da haben wir zwei verherrlichte Menschen. Alttestamentliche Heilige verherrlicht. Dann Johannes Kapitel 17, Vers 22. Aus dem hohen priesterlichen Gebet des Herrn. Die Jünger stehen da und hören den Sohn Gottes zum Vater beten. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Die Herrlichkeit, die der Vater dem Sohn gab, er war ja ewig Gottes Sohn, aber er wurde Mensch und dann hat er als Mensch die Herrlichkeit Gottes empfangen. Und diese Herrlichkeit gibt er denen, die an ihn glauben. Römer Kapitel 5, Vers 2. Wir lesen die Verse 1 und 2, Römer 5, die Verse 1 und 2. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch den Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Ja, wir rühmen uns in dieser Hoffnung. Das heißt, wir sind uns dieser Hoffnung gewiss. Man rühmt sich ja nur einer Sache, die man gewiss hat. Sonst rühmt man sich ja und wird beschämt. Sonst hat man sich umsonst gerühmt. Wir rühmen uns der Herrlichkeit, weil sie gewiss ist. Römer 8, Vers 18. Denn ich halte dafür, oder wie man hier eigentlich übersetzen könnte, ich rechne. Paulus rechnet nämlich sehr gut. Er vergleicht die gegenwärtigen Leiden mit der kommenden Herrlichkeit. Ich rechne, sagt er eigentlich, logizomai. In der englischen, alten englischen Bibel, King James Bible steht, I reckon. Und das ist genau rechnen. Das ist das gleiche Wort. Ja, ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit. Und jetzt sagt er noch etwas, die an uns geoffenbart werden soll. Sie soll also sichtbar werden, offenbar werden. Dann Römer 9, Vers 23. Römer 9, Vers 23. Paulus spricht von den Gefäßen der Gnade, das sind Menschen, die Gnade empfangen haben, damit er kundtäte den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Begnadigung, die er zur Herrlichkeit zuvorbereitet hat. Von Anfang an war es Gottes Absicht, Vorsatz, er hat uns dazu zuvorbereitet, verherrlicht zu werden. 1. Korinther 15, 43. Vorhin sagte Helmut etwas vom Leib. Keiner von uns wird in 75 Jahren noch in diesem Leib sein. Ja, doch, vielleicht doch der ein oder andere. Heute werden ja die Leute reihenweise 100 und mehr, aber wahrscheinlich. Wir hoffen ja alle das Beste. Ja, wir werden diesen Leib der Niedrigkeit wie einen Samen ins Erdreich legen. Das heißt, dieser Leib wird in die Erde gelegt werden, wie ein Same. Und da heißt es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Auferweckung zur Herrlichkeit. 2. Korinther 4, Vers 17. 2. Korinther 4, Vers 17. Denn das schnell vorübergehende, leichte unserer Trübsal bewirkt uns ein über jedes Maß hinausgehendes, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Ewig ein Gewicht von Herrlichkeit. Philipper 3, Vers 21. Wir lesen die Verse 20 und 21, Philipper 3, die Verse 20 und 21. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Unser Leib wird verherrlicht werden und gleich sein seinem verherrlichten Leib. Dann Kolosser 3, Vers 4. Kolosser Kapitel 3, Vers 4. Wenn der Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Zusammen mit ihm. Wir sind untrennbar mit ihm verbunden. 1. Thessalonicher 2, Vers 12. 1. Paulus erinnert die Thessalonicher daran, wie er sie ermahnt und getröstet. 1. Thessalonicher 2, Vers 12. Ermahnt und getröstet und euch bezeugt haben, würdig des Gottes zu wandeln, der euch zu seinem eigenen Reich und seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Hier haben wir jetzt wirklich die Substanz all dieser Dinge, die Gott im Alten Testament anfing, langsam seinem Volk anzukündigen. Gott beruft uns zu seiner eigenen Herrlichkeit. Hebräer 2, Vers 10. Hebräer Kapitel 2, Vers 10. Denn es geziemte ihm, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Gott wollte durch seinen Sohn viele Söhne zur Herrlichkeit bringen. Und noch zwei Stellen aus dem 1. Petrusbrief. 1. Petrus 5, Vers 1. 1. Petrus 5, Vers 1. Die Ältesten nun unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Petrus nennt sie zusammen mit anderen Gemeindeältesten einen Teilhaber der kommenden Herrlichkeit. Und 1. Petrus 5, Vers 10. 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Bevor wir uns jetzt anfangen, mit der kommenden Herrlichkeit zu beschäftigen, zuerst ein Blick auf Christus, den Erlöser, dem wir alles verdanken. Und ohne den die Herrlichkeit keine Herrlichkeit wäre. Er ist die Wonne des Himmels. Niemand von uns würde im Himmel sein wollen, wäre Christus nicht dort. Er macht ja den Himmel erst zum Himmel, dass er dort ist. Und er wird auch die Mitte aller Anbetung des Himmels sein, aller Wonne des Himmels. Christus, das Lamm Gottes. Wir werden ja jetzt schon nicht müde, daran an unseren Herrn zu denken, wer er ist, wie wunderbar er ist. Es geht uns doch allen so, wenn wir den Namen Jesus hören, wird die Seele, das Herz einfach froh. Jesus, keiner wie er, unser Herr, unser Retter, unser Heiland. Schlagen wir jetzt auf Offenbarung 5, wir lesen von Vers 6 an, ich habe hier 5 geschrieben, aber wir lesen von Vers 6 an, Offenbarung 5, die Verse 6 bis 10. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das 7 Hörner hatte und 7 Augen, die 7 Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. In den Kapiteln 4 und 5 sieht Johannes als erstes, wo Gott ihm einen Blick in den Himmel hinein gewährt, den Thron von dem alles ausgeht, und wir wollen das bedenken, wenn wir von Herrlichkeit reden, von kommender Herrlichkeit, von der zukünftigen Herrlichkeit der Gemeinde, dann, weil das der, der auf dem Thron sitzt, so von Ewigkeit her verordnet hat, er hat es gewollt, er hat es befohlen, er hat gesagt, es werde, und darum wird sie sein. Von ihm kommt alles, aus ihm geht all das hervor. Der Thron spricht von Gottes Macht, Gottes Unumschränktheit, ja, Gottes Allmacht. Aber jetzt sehen wir inmitten des Thrones ein Lamm wie geschlachtet. Einen stärkeren Kontrast kann man sich gar nicht denken. Der Thron, der Inbegriff von Gottes Macht, von Allmacht. Und im Herzen des Thrones ein Lamm, der Inbegriff des Schwachen. Und nicht allein ein Lamm, sondern geschlachtet. Wir haben in diesen Versen gelesen, dass das Lamm würdig ist, die Siegel zu öffnen. Das bedeutet, das Lamm ist würdig, alles, was in den Büchern des Gerichts geschrieben steht, zu verhängen, auszuführen, zu vollstrecken. Er hat die Macht, er hat das Recht dazu. Und wo er das Buch, wo das Lamm das Buch nimmt, da heißt es, dass die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten niederfallen. Sie fallen nieder. Die Erlösten im Himmel, diese 24 Ältesten, sie repräsentieren alle Erlösten im Himmel. Die Gesamtheit aller Erlösten, die durch Christus erlöst worden sind. Und hier fallen sie nieder und beten den an, der das Buch öffnet und seine Siegel bricht. Denn sie verstehen, dass sie nur deshalb nicht von Gott gerichtet worden sind, und wir verstehen, dass wir nur deshalb nicht vom Gott der Gerechtigkeit, vom Gott der Heiligkeit, vom allmächtigen, unwiderstehlichen Gott nur deshalb nicht gerichtet werden und es nur deshalb eine kommende Herrlichkeit gibt, weil Christus zum Lamm geworden ist. Weil er unsere Schuld getragen hat. Deine Sünde, meine Sünde, er trug den Zorn Gottes. Den Zorn des allmächtigen Gottes. Ja, ihm verdanken wir alles. Ihm verdanken wir das Leben, ihm verdanken wir den Himmel, ihm verdanken wir die kommende Herrlichkeit. Und darum wird er in alle Ewigkeit die Mitte der Bewunderung aller Erlösten im Himmel sein. Er ist die Wonne des ganzen Himmels. Lamm, ja, denn er wurde Mensch, er nahm einen Leib an, Lamm, er wurde ein schwacher Mensch, wie du und ich. Lamm, er kam, um zum Stellvertreter zu werden, zum Opferlamm, geschlachtet, er hat das gerechte Gericht über die Sünde auf sich genommen. Wir werden das nie verstehen, nie. Und auch in allen Ewigkeiten werden wir die Tiefe und die Weite und die Höhe der Liebe und der Heiligkeit Gottes nie ergründet haben, nie, nie. Es heißt ja auch, dass die vier lebendigen Wesen niederfallen. Die vier lebendigen Wesen, sie verkörpern Gottes Regierungswege, Gottes Regiment. So wie Gott sein Regiment führt über eine Welt der Sünde. Und die werden verkörpert durch die vier lebendigen Wesen. Gottes Regiment über dieser Welt, seit diese Welt besteht. Und wenn es hier heißt, dass diese vier lebendigen Wesen niederfallen vor dem Lamm und dann zusammen mit den Erlösten und zusammen mit den Engeln dem Lamm die Ehre geben, dann bedeutet das, dass alle Regierungswege Gottes diesem Geschehen, dass Gott Mensch werden sollte und als Mensch leben, leiden und sterben sollte, dass das Ziel von allen Wegen Gottes ist. Nun, wir leben ja mit sehr kurzem Blick. Wir sehen ja nur, was vor Augen ist, und wir leben so wie aus der Hand in den Mund, Tag für Tag, und wir stolpern irgendwie durchs Leben und wir empfinden es gar nicht, dass unser ganzes Leben, allein unser Leben, schon von Anfang bis zum Ende von Gott auf ein Ziel angelegt ist, und noch viel weniger empfinden wir, dass die ganze Menschheitsgeschichte von Gott von Anfang an auf dieses eine Ziel hin angelegt war. Ja, das begann schon, ehe Gott die Welten schuf, hatte Gott sich vorgesetzt, dass sein Sohn Mensch werden, leiden, sterben und ewige Erlösung wirken sollte. Petrus sagt, dass Christus als Lamm zuvor erkannt war vor Grundlegung der Welt. 1. Petrus 1, Vers 20. 1. Petrus 1, Vers 20. Wir sind erlöst worden mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken, der zwar zuvor erkannt ist vor Grundlegung der Welt, aber offenbart worden ist am Ende der Zeiten um euretwillen. Vor Grundlegung der Welt als Lamm zuvor erkannt und verordnet. Einige von euch kennen sicher den schwedischen Erweckungsprediger Rosenius. Lebte im 19. Jahrhundert im nördlichen Schweden, und durch ihn ging nachher eine Erweckung durch das ganze Königreich. Und dieser Rosenius hat einmal zu 1. Mose 1, Vers 26, einmal Folgendes ungefähr so formuliert. Auffälligerweise steht im Schöpfungsbericht, nachdem es bei jedem Schöpfungstag heißt, und Gott sprach und es ward, am 6. Schöpfungstag steht, lasst uns Menschen machen. Ganz auffällig. Und da stellt Rosenius die Frage, mit wem beriet sich der Schöpfer, ehe er den Menschen schuf? Ohne allen Zweifel war der dreieine Gott, alle drei Personen der Gottheit gegenwärtig. Und dann hat er es so weiter ungefähr so formuliert, ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis: Gott wusste von Anbeginn, dass der Mensch in die Sünde gehen würde. Und dass er damit alles verlieren, alles verderben würde. Und so beriet sich der Vater mit dem Sohn. Und als der Sohn sagte, ich will erlösen, sagte der Vater, ich will erschaffen. Nun, das ist ein bisschen dichterisch, poetisch ausgedrückt, aber es zeigt sehr schön, dass tatsächlich die Erlösung, der Vorsatz zur Erlösung ist vor Gottes Rat zur Schöpfung. Die Erlösung hat den Vorrang. Die Erlösung ist in Gottes Gedanken zuerst, und das, was Gott in der Erlösung wirkt, bleibt ewig. Die Schöpfung ist nur für eine Zeit, diese Schöpfung, in der wir jetzt sind. Das also ist Gottes Rat von Anbeginn gewesen. Und als er den Menschen schuf und als der Mensch in die Sünde ging, hat Gott den Menschen, die ganze Menschheit, die ganze Geschichte so geführt und gelenkt auf diesen Tag hin, Und der Galaterbrief sagt es in Kapitel 4, als die Fülle der Zeit gekommen war. Die Fülle der Zeit. Und das lässt uns verstehen, dass Gott von Anfang an alles auf diesen Tag zubewegte. Die Geschichte Adams und seiner Nachkommen, die Geschichte Noahs, die Geschichte der Erzväter, die ganze Geschichte Israels, als Gott Israel aus Ägypten erlöste, auch die Geschichte aller Völker und alles Zusammenspiel der Völker aufeinander, alles zusammen. Es wird uns schier schwindlig, wenn wir daran denken. Wir müssen einfach, wir müssen uns ausklinken, wir können das nicht fassen. Dass Gott alles zueinander, alles Tun der Menschen und die Geschichte aller Völker so zueinander in Beziehung setzte, dass in diesem einen Volk und in jenem Land und an diesem Ort und an jenem Tag, der Fülle der Zeit, Jesus von Nazareth geboren werden sollte, um dieses Werk zu tun. Menschwerdung, Tod Jesu Christi, das ist das Herz auch aller Regierungswege Gottes. Und das wird dem Johannes eben dadurch gezeigt, dass die vier lebendigen Wesen vor dem Lamm niederfallen. Die lebendigen Wesen, die eben die Regierungswege Gottes verkörpern. Und das zeigt uns, dass alles, was Gott tut in seiner Regierung, diesem großen Geschehen untergeordnet und zugeordnet ist. Wir werden das verstehen, wenn wir im Himmel sind. Dann werden wir das vor uns haben. Den Thron Gottes, den ewigen Rat Gottes, den unumschränkten Willen Gottes und im Herzen des Thrones das Lamm wie geschlachtet. Und dann werden wir diesen großen Gott über seinen Heilsrat anbeten, ewig anbeten. Und wir werden den vor uns sehen, der all das ausgeführt hat. Er, der Gott ist, der unumschränkte Gott, der Mensch wird, schwacher Mensch wird, die Gestalt eines sterblichen Menschen annimmt, ohne Sünde bleibt, ohne Sünde ist, ohne Sünde lebt und dann den Tod schmeckt für uns alle. Nun wollen wir den nächsten Abschnitt lesen in Offenbarung 5. Das ist unser erster Punkt von diesen 6 Punkten, die ich aufgereiht habe. Die Schöpfung wird befreit. Offenbarung 5, die Verse 11 bis 14. Offenbarung 5, die Verse 11 bis 14. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Und jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen, Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Nun inwiefern sagen uns diese Verse etwas darüber aus, dass die Schöpfung befreit werden wird? Nun, das muss ich natürlich erklären. Das muss ich begründen, wie ich darauf komme. Nun, wir haben gesehen, die Erlösten beten an. Dann haben wir gesehen, wie die vier lebendigen Wesen niederfallen vor dem Lamm. Und dann im Vers 11 Engel. Engel beten an. Nun, Engel haben keinen Teil an der Erlösung. Aber Engel nehmen Anteil an Gottes Werken. Wir lesen in Hiob Kapitel 38, dass die Engel, als sie Gott bei der Erschaffung der materiellen Welt beobachteten, dass sie in Jubel ausbrachen. Sie waren schon erschaffen, offensichtlich, Geistwesen, wie sie sind, und dann hat Gott die materielle Welt erschaffen. Und die Söhne Gottes haben gejauchzt, was sie da sahen. Sie haben Materie gesehen. Hat es gar nicht gegeben vorher. Und dann haben sie Farbe gesehen und Form gesehen und Dichte und Geschwindigkeit, solche Dinge gesehen, vernommen. Nun, wenn wir etwas machen, dann machen wir immer nach einem Modell. Wir haben immer ein Modell einer Sache, also wenn jemand Kleider entwerfen kann, dann entwirft er ein ganz kühnes und neues Ding, das man nie gesehen hat, und doch ist es nur eine Variation von bereits Bekanntem. Auch ein Auto oder was es auch ist. Wir können nur variieren von bereits bekannten Vorbildern her. Gott hatte kein Modell, nach dem er schuf. Er hat erschaffen aus sich heraus. Und das haben die Engel gesehen. Nun, unter den Engeln kam es zu einem Aufstand. Einer der Engelsfürsten wurde zum Bösen und er wurde niedergeworfen. Auch das haben die Engel beobachtet. Sie nehmen teil an Gottes Gerichten, nehmen teil an seinen Werken. Und dann schuf Gott den Menschen. Im Bild Gottes. Das haben die Engel auch gesehen. Und dann haben die Engel beobachtet, wie der Mensch dieses Geschöpf, die Krone der Schöpfung, dem Verführer folgte in den gleichen Aufstand gegen Gott. Das haben die Engel gesehen. Und es muss für die Engel, die nicht abgefallen sind, muss das eine entsetzliche Sache sein. In Gottes Universum Böses, in Gottes Universum Sünde. Und jetzt geht der Mensch auch in die Sünde. Und dann haben die Engel beobachtet und gesehen, wie Gott den Menschen anders als die Engel nicht alsbald niederwarf, unwiederbringlich, sondern wie er anfing, den Menschen zu sich zu rufen, zum Menschen zu reden und ihm Verheißungen zu geben. Wie er zum Menschen redete von Befreiung, vom Bösen. Ja, sogar davon, dass der Urheber des Bösen, dass er niedergerungen werden sollte. Irgendwie im Zusammenhang mit den Menschen. Und haben die Engel verstanden, dass Gott Menschen schuf, den Menschen schuf, um diese Sache, das Böse, das in Gottes Schöpfung eingedrungen war, niederzuringen, das Problem des Bösen aufzugreifen und zu lösen. Ja, und es ist wirklich so, wir müssen das ja eben aus dieser Tatsache heraussehen, die Erlösung, der Gedanke zur Erlösung war vor der Erschaffung. Gott schuf ein Geschöpf in seinem Bild, er schuf den Menschen in seinem Bild, weil er selbst Mensch werden wollte. Gott konnte nur darum Mensch werden, weil der Mensch im Bild Gottes geschaffen ist. Darum konnte Gott keine andere Gestalt annehmen, denn sonst hätte er seine Gottheit ablegen müssen. Wir sagen zwar manchmal, der Herr habe die Herrlichkeit im Himmel aufgegeben, das stimmt, aber er hat nicht seine Gottheit aufgegeben, er blieb Gott, als er Mensch wurde. Und darum musste der Mensch im Bild Gottes geschaffen sein, damit er Mensch sein und dabei gleichzeitig Gott sein konnte. Und so schuf Gott den Menschen, weil er selbst Mensch werden wollte. Und durch den Menschen, durch diesen einen Menschen, sollte Gott das Böse aus seiner Schöpfung wieder verbannen. Und das haben die Engel schrittweise verstanden, indem Gott Verheißungen gab und dann ankündigte. Ja, er sagte, ein Nachkomme der Frau, sie war ja als Erste der Schlange gefolgt, und ein Nachkomme von ihr würde der Schlange den Kopf zertreten. Die Engel haben dann die Geburt, nein, zuerst die Empfängnis des Erlösers, dieses Menschen, angekündigt. Lukas 1. Dann haben Engel die Geburt dieses Retters verkündigt. Engel haben dem Herrn gedient während seines Lebens. Markus 1 sagt, er war unter den wilden Tieren in der Wüste, als er fastet, und Engel dienten ihm. Als der Herr gefangen genommen wurde, Engel haben das beobachtet. Denn er sagte, meint er nicht, ich könnte jetzt meinen Vater bitten und er würde 12 Legionen Engel senden. Engel waren Zeugen seines Todes, Engel waren Zeugen seiner Auferstehung, Engel waren Zeugen seiner Himmelfahrt. Da verstanden die Engel, als sie all das sahen, jetzt hat Gott das Böse besiegt. Und darum beten die Engel hier auch an. Weil Gott das Böse besiegt hat im Universum. Auf einem ihm würdigen Weg, nicht einfach durch Macht, sondern durch Recht, durch vollkommene Gerechtigkeit. Und so beten Engel an. Ja, wir verstehen jetzt, warum auch Engel anbeten. Aber dann heißt es, und jetzt kommen wir zu dieser Frage, inwiefern hat das etwas mit der Befreiung der Schöpfung zu tun? Von der Sünde. Im Vers 13 steht, und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist. Das heißt, alles Geschaffene. Hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die ganze Schöpfung betet an. Die Schöpfung redet. Und sie gibt dem, der auf dem Thron ist und dem Lamm, die Ehre. Gott, dem Vater und seinem Sohn. Die Sünde hat auch die ganze Schöpfung befallen. Nicht nur den Menschen, der sündigte, sondern die ganze Schöpfung wurde durch die Sünde verdorben. Und seither ist die ganze Schöpfung dem Tod, der Vergänglichkeit unterworfen. Und Paulus sagt in Römer 8, dass die ganze Schöpfung seufzt. Römer Kapitel 8. Von Vers 19 an. Römer 8 von Vers 19 an. Das sehnliche Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen worden, dem Verfall, der Korruption. Unterworfen worden. Nicht freiwillig, sondern dessentwegen, der sie unterworfen hat. Gott hat, als er den Menschen dem Tod übergab, auch die ganze Schöpfung dem Tod übergeben. Auf Hoffnung, dass auch die Schöpfung selbst freigemacht wird von der Knechtschaft des Verderbens zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und weil die Sünde die Schöpfung entstellt hat, redet die Schöpfung nicht mehr so klar und deutlich. In Offenbarung 5, dort haben wir jetzt gelesen, dass die Schöpfung laut und klar und deutlich redet. Gottes Herrlichkeit proklamiert. Das tut sie jetzt nicht so offen, nicht so deutlich. Man kann, sagt Paulus in Römer Kapitel 1, an der Schöpfung die Gottheit Gottes, die Ewigkeit Gottes und die Macht Gottes ablesen. Man kann an der Schöpfung nicht unmittelbar die Heiligkeit Gottes und die Gnade Gottes ablesen. Und die Liebe Gottes. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Dich hat auch schon eine Biene gestochen. Und in dem Moment war dein erster Gedanke nicht, wie lieb ist Gott. Das ist nicht der erste Gedanke dann. Oder wenn es irgendwie entsetzlich stinkt, widerlich, Wenn eine große, fette Ratte aus einer Kloake steigt und dir so husch, direkt vor deiner Nase so über die Gasse flitzt. Gingen wir einmal so in Pakistan, also nicht nur einmal, aber wir waren gerade in der Gemeinde gewesen, gingen wir nach Hause und dann so eine fette, dicke Ratte, also aus der Kloake. Da denkt man nicht unmittelbar an die Schönheit und an die Pracht und Wahrheit und Reinheit Gottes, wenn man das sieht. Oder wenn man Raubtiere beobachtet. Und da fragen sich Menschen, also wenn ein Gott das gemacht hat, dann ist das ein brutaler Gott. Der lateinische Dichter Lucrez, er hat genau in dieser Zerbrechlichkeit und Unvollkommenheit der Geschöpfe ein Argument für seinen Atheismus gefunden. Das ist also uralt. Er sagte, hätte ein Gott die Welt entworfen, wäre die Welt nicht so zerbrechlich und so fehlerhaft, wie wir sie sehen. Ja, es ist gar nicht so leicht. Nun, wir haben eine Antwort und die Antwort, die die Bibel gibt, ist eben die Schöpfung ist durch die Sünde eben eine Schöpfung des Todes geworden, wo es solche Dinge gibt. Die ganze Schöpfung wurde durch die Sünde umgestaltet. Sodass es nachher Raubtiere gab und giftige Tiere. Wir haben einen Hinweis im Propheten Jesaja, dass die Erlösung das wieder rückgängig machen wird. Dass die Raubtiere keine Raubtiere mehr sein werden und dass es keine giftigen Schlangen mehr geben wird. Also gar keine Gifttiere mehr geben wird. Es wird auch nichts geben, das sticht und kratzt. Nichts, das einen mehr plagt. In der Schöpfung, und so beschreibt es Jesaja in Kapitel 11. Jesaja Kapitel 11, vom Vers 6 an. Und der Wolf wird sich beim Lamm aufhalten und der Leopard beim Böckchen lagern und das Kalb und der junge Löwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Und Kuh und Bärin werden miteinander weiden, ihre Jungen zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und der Säugling wird spielen am Loch der Natter und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Man wird nichts Böses tun, noch Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg. Die Folgen des Sündenfalles sind hier aufgehoben. Und das ist ein Ergebnis der Erlösung. Die Sünde, die Macht der Sünde, die Folgen der Sünde durch das Erlösungswerk Christi aufgehoben. Und das gehört auch zur kommenden Herrlichkeit, dass die ganze Schöpfung befreit werden wird. Von allen Folgen, von jeder Spur der Sünde und des Sündenfalls. Es wird gar nichts mehr da sein, das an Sünde, an Zersetzung, an Verderben, an Tod erinnert. Und dann wird alles Geschaffene ohne Schleier klar und frei die Herrlichkeit des Schöpfers proklamieren. Eben alles Geschaffene im Himmel, auf der Erde und unter der Erde wird laut Gott die Ehre geben, unüberhörbar. In den Psalmen gibt es einige solche dichterischen Anspielungen auf die befreite Schöpfung. Zum Beispiel im Psalm 96. Da heißt es in den Versen 11 und 12. Es freue sich der Himmel, es frohlocke die Erde, es brause das Meer und seine Fülle, es frohlocke das Feld und alles, was darauf ist. Sie wird eine Befreiung auch für die Schöpfung geben. Die ganze geplagte Kreatur. Dann wird der Esel nicht mehr so, es gibt ja keinen erbärmlicheren Ruf. Also das geht einem jedes Mal ans Herz. Wenn ein Esel, wie sagt man dem? Wenn ein Esel ja seinen Laut von sich gibt. Das ist so, man merkt richtig, diese geplagte Kreatur und kann es nicht einmal richtig sagen. Mir tut alles weh. Übrigens, nur nebenbei gesagt, ich nehme an, die Menschen werden dann mit den Tieren wieder reden können im tausendjährigen Reich. Ich nehme an, dass die Tiere reden konnten vor dem Sündenfall. Es gibt da so ein paar Hinweise. Also Gott hat einmal einem Esel einfach für kurze Zeit die Fähigkeit gegeben zu reden. Das war offensichtlich das Normale vor dem Sündenfall. Dann wird der Esel eben nicht mehr so jämmerlich versuchen, jetzt zu sagen, und kann es nicht. Ja, die ganze Kreatur seufzt unter den Folgen der Sünde. Und darum sieht man an der Schöpfung nicht mehr die Herrlichkeit des Schöpfergottes und des Erlösergottes. Man sieht sie nicht, sie ist verhüllt. Man sieht sie nur andeutungsweise. Die ganze Schöpfung wird befreit werden vom Tod als Folge, als Ergebnis der Erlösung Christi. Wir haben jetzt gesehen in diesem ersten Abschnitt, die Schöpfung wird befreit. Hier haben wir auch in den vorhergehenden Versen, die wir lasen, haben wir gesehen die Wohltaten, die wir empfingen und noch empfangen werden durch die Erlösung. Beim zweiten Punkt, Gott offenbart seine Herrlichkeit. Dort werden wir sehen, dass Gott sich selbst manifestiert durch sein Heilshandeln. Er zeigt uns, wie er ist. Und das ist das Höchste an der kommenden Herrlichkeit. Das ist noch höher als die subjektiven Wohltaten, die wir empfangen und empfinden. Noch höher ist, dass Gott den verherrlichten Heiligen sich selbst zeigt, wie er wirklich ist. Und darum wird es im nächsten Abschnitt gehen. Dort werden wir sehen, wie Gott sich selbst zeigt. Seine Wesenheiten, seine Macht, seine Gerechtigkeit, seine Weisheit und seine Liebe. So wie sie sich manifestierten in der Schöpfung, in der Erlösung, im Gericht, und in der Vollendung. Nun, Gott hat sich beständig die ganze Zeit so geoffenbart. Und jetzt, durch den Geist Gottes, erkennen wir einiges und durch das Wort Gottes noch mehr. Aber dann werden wir es erst richtig erkennen. Wie Gott sich durch sein Handeln in Schöpfung, in Erlösung, Gericht und Vollendung bewiesen hat als Gott, der Gerechte, der Wahrhaftige, der Allmächtige, der Alleinweise Gott. Gut, ich schließe jetzt hier an dieser Stelle und wir kommen dann morgen Nachmittag zu Kapitel 19 und wollen dann eben sehen, wie Gott sich selbst den erlösten, verherrlichten Heiligen in seiner Herrlichkeit zeigt.